Guten Tag, liebe Sportfreunde. Wir begrüßen Sie aus dem vollbesetzten Olympiastadion in München zum mit Spannung erwarteten Länderkampf Deutschland gegen Griechenland. Und hier kommt schon die deutsche Mannschaft, angeführt von ihrem Kapitän Bulle Hege. Die Deutschen laufen ohne Zweifel als Favoriten aufs Feld. Es hat, wie Sie wissen, vor dem Spiel Spannungen innerhalb der deutschen Mannschaft gegeben, die aber inzwischen vom Bundestrainer beseitigt wurden. Die Deutschen spielen 4-2-4, Leibniz im Tor, die Hinterreihe mit Kant, Hegel, Schopenhauer und Schelling. Im Sturm Schlegel, Wittgenstein, Nietzsche und Heidegger und schließlich das Mittelfeldduo Beckenbauer und Jaspers. Beckenbauers Aufstellung überrascht ein wenig. Und das ist das Team der Griechen, angeführt von Ultamar Heraklit. Die Griechen spielen in stärkster Besetzung, mit Plato im Tor, mit Sokrates als Spitze und Aristoteles als Libero. Aristoteles hat übrigens in dieser Saison einen starken Formanstieg zu verzeichnen. Archimedes ist wieder fit. Archimedes, der aufgrund einer Gehirnerschütterung lange Zeit nicht spielen konnte. Schiedsrichter Konfuze Konfuzius und seine beiden Linienrichter, der heilige Augustinus und Thomas von Aquin. Die beiden Mannschaftsführer reichen sich die Hand. Die Stimmung auf den Rängen ist ausgezeichnet. Schiedsrichter Konfuze schaut auf seinen Sand und das Spiel beginnt. Nietzsche und Hegel. Karl Jaspers mit der Nummer 7 auf dem Außenposten. Wittgenstein geht mit. Beckenbauer bietet sich an. Schelling, Heidegger. Laufwunder Schopenhauer. Und hier kommen die Griechen. Epikur mit der Nummer 6. Plotin, Aristoteles, Empedokles von Akragas. Demokrit sucht eine Lücke. Das ist Archimedes. Sokrates im Mittelfeld. Sokrates souverän wie immer. Da ist der Ball. Der Ball. Und Nietzsche, der sich große Mühe gibt. Kant setzt nach. Schelling hilft hinten mit aus. Das Spiel der Deutschen läuft sehr gut in diesen Anfangsminuten.
0-0. Selbstverständlich werden wir uns in die zweite Halbzeit wieder einblenden. Inzwischen berichten wir vom Semifinale im Ringen.
Und Konfuzius zeigt ihm die gelbe Karte. Und das ist Nietzsches dritte Verwarnung in 4 Spielen. Und wer läuft sich da warm? Es ist Marx. Karl Marx. Die Deutschen wechseln also aus. Zu spielen noch genau 2 Minuten. Jetzt müssen die Deutschen kommen. Wen wird Bundestrainer Martin Luther herausnehmen? Den konditionsschwachen Hegel? Den zu eigensinnigen Schopenhauer? Nein, es ist Wittgenstein. Wittgenstein läuft vom Platz. Und hier kommt Marx. Wird er dem deutschen Angriff den nötigen Druck verleihen? Leider nein, schade. Die reguläre Spielzeit ist gleich um. Das sieht ganz nach einer Verlängerung aus, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. Archimedes an der Mittellinie. Und er hat offenbar eine Idee.
Heureka!
Archimedes sieht Sokrates. Der spielt zurück zu Archimedes. Archimedes zu Heraklit. Geht vorbei an Marx. Gefahr vom deutschen Tor. Archimedes völlig frei. Kommt an den Ball. Flankt zu Sokrates. Sokrates, Kopfball und Tor! 1-0 durch Sokrates. In der letzten Sekunde erzielt Sokrates durch Kopfball das entscheidende 1-0 für die Griechen. Und die Deutschen disputieren. Hegel argumentiert ontologisch, dass die Wirklichkeit a priori nur ein Nebenumstand non-naturalistischer Ethiken ist. Kant protestiert mittels des kategorischen Imperativs. Das Tor existiere nur in der Imagination und Marx behauptet, es war abseits. Konfuzius antwortet mit dem Schlusspfiff. Das Spiel ist zu Ende. Die deutsche Mannschaft ist geschlagen durch ein bildschönes Tor. Und da ist die Wiederholung. Archimedes flankt und Sokrates lässt Leibniz keine Chance. Und jetzt sehen Sie nur die überglücklichen Griechen. Diese Freude. Kaiser Sophokles, der wieselflinke Empedokles von Akragas. Epikur, er war der Beste seiner 11 und Torjäger Sokrates, dem heute das wohl wichtigste Tor seiner Laufbahn gelang.
So, einen schönen Tag wünsche ich allen. Wer von Ihnen hat dieses YouTube-Video schon gesehen? Einige wenige, ja, ist interessant, dass es so wenige sind. Bevor wir anfangen, noch eine Ankündigung zu den Riedern. Es gibt noch ein paar Rieder, die Sie jetzt abholen müssten, also die Studentinnen und Studenten, die hier noch auf der Liste stehen. Ansonsten werden die dann verteilt an diejenigen, die bisher noch nicht zum Zuge gekommen sind. Okay. Wir behandeln heute Aristoteles. Und sind immer noch bei den Griechen. Wir hatten letztes Mal schon das Bild gesehen vom Vatikan, die Schule von Athen, wo Aristoteles rechts neben Platon steht und er auf die Erde verweist, während Platon sozusagen in den Himmel, in das Reich der Ideen zeigt. Und das sind so die ganz großen Unterschiede zwischen den beiden Philosophen, die wir in dieser Bitte? Ja, das Mikro hängt hier irgendwie ganz komisch. Ja, das kann man irgendwie gar nicht besser hinmachen. Also, ich versuche es dann mal so. Also in dieser Vorlesung geht es, ist es so lauter, ja. In dieser Vorlesung geht es natürlich auch sehr stark um den Vergleich nachher dieser beiden Philosophen. Aber der Ansatz ist natürlich schon, die einzelnen Philosophen immer für sich durchzunehmen und dann erst in den diskursiven Kontext mit anderen zu stellen. Das ist ja im Prinzip der Ansatz von Münkler und Straßenberger, die ich ja auch in der Einführungsvorlesung gezeigt habe. Wer von Ihnen hat sich das Buch besorgt? Niemand? Das würde also diejenigen, die sich das Buch besorgt haben, mögen mir doch eine Rückmeldung geben, wie sie sozusagen diese Einführung finden, auch sozusagen sprachlich, sozusagen vom Schwierigkeitsgrad her und so weiter. Also so mein Eindruck ist, da steht zwar Einführung drauf, das ist aber praktisch keine Einführung. Also das ist eher eine Habilitation, die dann sozusagen umgeschrieben wird, um sie dann als, auch als Einführung dann unter die Leute zu bringen. Also das eignet sich von der Sprache auch und von der Komplexität. Da fallen ständig sozusagen Autoren und Begriffe nacheinander, so dass wahrscheinlich Studierende im zweiten Semester dann eher verwirrt werden, als dass sie wirklich was durch dieses Buch gewinnen. Aber ich finde das Buch jetzt zumindest für mich ganz gut, um mal zu sehen, wie die verschiedenen Autoren, die wir in dieser Vorlesung behandeln, wie die in dem aktuellen Diskurs der politischen Theorie angesprochen werden, sozusagen eingebunden werden in den Diskurs und bei welchen Themen sie im Prinzip angesprochen werden. Und das ist bei Münkler und Straßenberger einmal so diese Unterscheidung zwischen der analytischen und der normativen Perspektive, die der Platon ja im Prinzip so eingeführt hat. Und dann die Betonung, dass Politik eine eigene gesellschaftliche Sphäre ist, mit einer eigenen Logik, also die eben anders funktioniert beispielsweise als Ökonomie, aber auch wieder anders als jetzt Wissenschaft. Also Platon wollte ja im Prinzip die Politik aufgehen in der Wissenschaft. Also er wollte ja letztlich darauf hinarbeiten, dass man Politik richtig wissenschaftlich macht, wenn da sozusagen wirklich gut ausgebildete Philosophen, das sind ja für ihn damals die Wissenschaftler gewesen, an der Staatsspitze sind, dann wird wissenschaftliche Politik betrieben und dann sind alle Probleme beseitigt. Und Platon hebt natürlich hervor, dass Politik und Wissenschaft eben unterschiedliche Sphären sind. Und das ist ja beispielsweise auch ein ganz großes Thema der soziologischen Theorie von Niklas Luhmann. Wer von Ihnen hat schon was von Niklas Luhmann gehört? Und gehört schon, aber so richtig bearbeitet, die Theorie? Ja. Es gibt ja auch einige Soziologen bei uns in der Vorlesung. Also das ist diese eigenständige Logik. Und Luhmann hat es ja sehr weit getrieben und hat dann viele Teilsysteme identifiziert, die ganz unterschiedlich ticken, die nach unterschiedlichen Kommunikationsprinzipien funktionieren. Dann ist ein wichtiger Punkt bei Münchner und Straßenberger, dass die Polis eben nicht einfach nur so eine Koalition von Menschen darstellt, die sich die Arbeit teilen, weil bestimmte Güter nicht von Einzelnen produziert werden können, sondern er sieht die Polis quasi auch als Erziehungsanstalt, dass sozusagen der Staat aus den Griechen bessere Menschen macht und tugendhafter und so weiter. Und das ist ja im Prinzip, steckt ja im Prinzip auch bei Platon drin, wenn Sie sich noch daran erinnern. Dann heben die beiden Autoren hervor, dass sozusagen Oikos, das ist ja der Haushalt bei den Griechen, sozusagen das Haus, der Haushalt, in dem die Nahrungsmittel und so weiter produziert werden, wo Frauen, Kinder, Sklaven beteiligt sind, dass dieses Teilsystem ganz anders funktioniert. Also da wird hierarchische Herrschaft ausgeübt. Da sind die Leute ungleich, während in der Polis, die ja nur eine Versammlung von Bürgern darstellt, also Personen, die Bürgerrechte haben, die alle untereinander gleich sind. Also das ist auch wieder eine Betonung von unterschiedlichen Logiken, unterschiedlicher Gesellschaftssphären, dass sozusagen der Oikos anders funktioniert als die Polis. Und aus dem Oikos wurde dann letztlich ja die Ökonomie auch abgeleitet. Insofern ist der Platon, der Aristoteles einer der ersten Ökonomen überhaupt. Und dann ist natürlich ganz bekannt diese Weiterentwicklung der Verfassungstypologien von Aristoteles, also wo er dann eben den Platon verfeinert. Die Grundidee ist ja schon bei Platon vorgelegen, aber er hat sozusagen die Demokratie dann ausdifferenziert. Und schließlich sprechen die dann den Aristoteles auch bei der Diskussion um Gerechtigkeitstheorie an, Freiheitstheorie, wobei Aristoteles aber jetzt keine so große Rolle gespielt hat. Und insbesondere auch bezüglich der Kritik an Platon, am Idealstaat. Und in dem Buch werden dann auch noch einige eigene Idealstaatsentwürfe, die Aristoteles eben da beschreibt, also zum Beispiel auch architektonisch, wie Städte und so weiter konstruiert werden, das wird in dem Buch auch behandelt. Also das ist, da wird im Prinzip, wenn man jetzt rein die Zahlen nimmt, der Verweise in diesem Buch auf Aristoteles, ist Aristoteles der meist verwiesene Autor in diesem Buch. Also die meisten Verweise in diesem Apparat verweisen da auf den Aristoteles. Ich werde jetzt so vorgehen, dass ich sozusagen in diese beiden Perspektive zusammenwebe und meine Hauptproblematiken, Staatsbegriff, Staatsgenese, Staatsform und Staatsfunktionen dann durchnehme. Zunächst mal, wie immer, der historische Kontext, der ist zum großen Teil gleich wie bei Platon. Also auf der geopolitischen Ebene haben wir letztes Mal schon die Geografie angesprochen. Also es hat einen Effekt, wenn sozusagen die Geografie schon mal sehr stark fragmentiert ist, viele kleine Inseln, und das hat bestimmte Effekte auf das Politische. Dann entwickelte sich natürlich die Wirtschaft dort intensiver durch den Handel, der leichter war auf dem Wasser als über die Landtransporte. Ich hatte letztes Mal den Adam Smith mit einem Zitat dazu angesprochen. Und schließlich war ein ganz starkes Charakteristikum auch die ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen unter den ganz vielen Staaten, die Stadtstaaten und so weiter, die die Griechen damals so gebildet haben. Die Gesellschaftsordnung, die war natürlich sehr hierarchisch. Es herrschte dort die Sklaverei, also es gab sozusagen eine Klasse der Freien, und bei denen gab es natürlich auch Schichtungen, also die Frauen und Kinder hatten natürlich nicht die gleichen Rechte wie die erwachsenen Männer mit Bürgerrechten. Und innerhalb des Haushalts galt natürlich das Patriarchat. Da hatte der Mann eben das Sagen. Und ich hatte gerade heute noch, da gibt es ganz witzige Passagen, wenn Sie das Buch insgesamt lesen, da gibt es zum Beispiel eine Passage dazu, dass manche Staatsformen deswegen dekadent wurden, weil es mangelnde Weiberzucht geherrscht hätte. Also dass die Frauen zu viele Freiheitsrechte gehabt hätten. Also das ist sozusagen natürlich eine Perspektive, die man nur in einem Patriarchat entwickeln kann. Dann in Bezug auf Kultur und Religion hatte ich letztes Mal auch schon den Polytheismus angesprochen. Der ist ja im Prinzip ganz wichtig, um überhaupt die Möglichkeit der Wissenschaftsentwicklung im alten Griechenland zu erklären. Wie hängt das zusammen, Wissenschaftsentwicklung und Polytheismus? Kann man das sagen, da gibt es einen Zusammenhang, dass in monotheistischen Ländern, also die monotheistische Religion hatten, also Persien, das alte Babylon und Ägypten, dass es da weniger wahrscheinlich war, dass sich Wissenschaft sozusagen herausgebildet hat. Also Wissenschaft heißt ja sozusagen selber nachdenken und rauskriegen, was Wahrheit ist.
Bitte. Ich denke, die polytheistischen Religionen waren einfach deutlich offener für neue Welterklärungsansätze als monotheistische.
Das ist so sicher richtig. Also dass sozusagen, wenn es nicht nur einen Gott gibt, dann gibt es vielleicht konkurrierende Gottheiten und gerade diese Vielheit macht natürlich dann auch Diskussionen untereinander möglich. Aber aber Sie hatten noch was, ja?
Ja, also monotheistischer Gott ist ja allmächtig und dementsprechend kann ich alles, was ich mir nicht erklären kann, mit diesem allmächtigen Gott erklären. Also Nahrung, Fett, Apfel vom Baum runter, das hat der liebe Gott so eingerichtet irgendwann mal. Und dann frage ich das nicht mehr so stark, wie bei polytheistischen Göttern, die ja menschenähnlicher sind.
Gerade diese Menschenähnlichkeit, die spielte eben da eine große Rolle, dass man sie auch überhaupt kritisieren oder kritisch betrachten konnte. Wer von Ihnen kennt Jürgen Becker? Also ich hatte ja letztes Mal gemeint, dass sozusagen deutscher Humor ziemlich schlecht ist. Es gibt trotzdem einige Comedians oder Satiriker, die ich sehr, sehr schätze. Einer ist zum Beispiel Jürgen Becker. Wer kennt den von Ihnen? Der hatte mal gesagt, in der Wüste auf die Idee zu kommen, dass das alles nur ein einziger Gott geschaffen hat, das liegt nahe. Da ist ja fast nichts. Und dann sagt er, in Germanien, da kommt man nie auf die Idee, also wenn so viel Grün ist und so ökologische Vielfalt und so weiter, da sagt er, da denkt man, da muss ein Entwicklungsteam am Werk gewesen sein. Also nicht ein Einzelner, sondern ein ganzes Entwicklungsteam. Und das fand ich ganz witzig, also wie er sozusagen diese Unterschiede da so erklärt hat. Dann der letzte Punkt, Hellenismus. Das ist ja sozusagen das Sendungsbewusstsein der Griechen ab der Zeit, ab der Zeit Platons und Aristoteles. Und die fängt ja natürlich an mit der Welteroberung von Alexander des Großen. Also wo die Griechen, waren eigentlich nicht die Ersten, die Wissenschaft entwickelt haben, aber in der Breite waren sie schon die Ersten. Die Babylonier hatten auch schon ganz viel gewusst, so in der Mathematik und so weiter. Aber indem dann Alexander der Große, hier sieht man die Karte, sozusagen ganz Vorderasien erobert hat, und sich die alten Zivilisationen einverleibt hat, kam natürlich die griechische Wissenschaft in Kontakt mit den anderen Wissenschaften und entwickelte sich natürlich dann noch stärker weiter. Und dieses Überlegenheitsgefühl der Griechen mit ihrer Kultur, insbesondere gegenüber den Barbaren, das wird so als der Hellenismus da bezeichnet. Und der steckt natürlich eben auch sehr stark in den Werken von Aristoteles drin, die Idee oder die Aufteilung in eben Griechen, kulturell hochentwickelte Menschen und alle anderen sind eben Barbaren. Und man muss natürlich auch sehen, welches Weltbild damals so existierte. Da gibt es so eine früheste rekonstruierte Weltkarte. Vielleicht haben die einen oder anderen das schon in Erdkunde behandelt. Von Erstosthenes von Kyrene, aus dessen Schriften man praktisch diese Weltkarte so rekonstruiert hat. Und das sieht man natürlich, das ist natürlich total hellenozentristisch bezogen auf dieses alexandrinische Weltreich, das er damals in kurzer Zeit so geschaffen hat. Also die Länder, die heute so im Zentrum sind der Welt, die sind dort absolute Peripherie oder Amerika und so weiter existiert ja noch gar nicht. Ja. Also man kann natürlich aus diesem Weltbild heraus, sagen wir, die Ideologie des Hellenismus eigentlich schon verstehen. Also sie glauben, sie sind der Nabel der Welt, kulturell am höchst entwickelten und haben ein Sendungsbewusstsein, ihre Kultur und Sprache in diesem ganzen Raum dann zu verbreiten. Kommen wir zur Biografie von Aristoteles. Er lebte von 384 bis 322 vor Christus. Er wurde nur 62 Jahre alt, also nicht so alt wie der Platon. Und er war eigentlich kein Grieche, er war Mazedonier. Und sein Vater war Leibarzt des Königs von Mazedonien. Und er ist als 18-Jähriger dann nach Athen gegangen und wurde Schüler von Platon. Und nach Platons Tod ist er eben dann weiter in die Schule gegangen von einem Schüler von Platon. Und hat dann später auch eine eigene Akademie gegründet auf der Insel Lesbos, die momentan ganz stark in den Medien ist. Und von 343 bis 340 war er Erzieher und Lehrer des Alexander des Großen und ist dann später nach Athen zurückgekehrt und hat dort ein eigenes Institut eingerichtet und dort war er praktisch, bis dann er fliehen musste, nachdem Alexander der Große in Babylonien gestorben war und dann so eine Gegenbewegung entstanden ist, also gegen diese gegen das Herrschaftssystem, das Alexander der Große damals eben aufgebaut hatte. Und er floh dann eben auf so eine Halbinsel. Also das ist so seine Biografie. Man kann zusammenfassen, er war meistens eben nur in seinen Akademien und dann auch sozusagen als Erzieher beschäftigt, ist jetzt nicht so weit rumgekommen wie beispielsweise Platon, der ja häufig auch nach Sizilien gereist ist und dort Tyrannen besuchte. Und ganz wichtig ist eben, dass er der Erzieher war von Alexander des Großen. Und hier habe ich ein weiteres Video. Da gibt es einen Monumentalfilm Alexander der Große aus dem Jahre 1956. Und da kriegen Sie so ein bisschen mit, sozusagen diese Atmosphäre eben des Hellenismus, diese Überzeugtheit der Griechen. Das wird hier doch schon schön dargestellt. Natürlich etwas steif. Es gibt ja einen neuen Film, Alexander, aus dem Jahre 2004. Aber das ist interessanter, jetzt diesen alten Schinken da zu sehen.
Heil dir, Aristoteles.
Sei gegrüßt, Alexander. Wer hat ihn erlegt?
Alexander. Allein mit dem Dolch.
Es war schön anzusehen. Es war wie ein Zweikampf, wer von ihnen König wird.
Es ist ein sinnloser Zweikampf gewesen. Kleitos ist wieder da.
Kletos? Kletos, du bist wieder da.
König!
Mein Freund. Glücklicher Kletos, du bist der Einzige von uns, der in den Krieg ziehen darf.
Ach, der Krieg braucht Männer.
3 Jahre Altersunterschied, was macht das schon?
Du irrst, viel Lotas.
Nun, Freund, was bringst du Neues? Mein Vater.
Ist wohl auf, ich soll dich von ihm grüßen. All eure Väter lassen grüßen.
Sag, Kletos, habt ihr neue Siege erfochten?
Frag, ob die Sonne aufgeht jeden Morgen. Wir sind sogar in Persien eingefallen.
Persien?
Eines Nachts überschritten wir den Bosporus. Unser Angriff kam überraschend. Nachdem wir 3 Städte geplündert hatten, zogen wir uns wieder zurück.
Ein griechisches Heer auf persischer Erde. Der Traum aller Griechen seit 200 Jahren und König Philipp hat ihn verwirklicht. Heil Philipp.
Heil Philipp. Kletos, warum hat mein Vater dich zurückgeschickt?
Um neue Männer auszubilden, die er dringend braucht.
Uns auch?
Ja, euch auch, so wie es immer war.
Werden wir Soldaten?
Davon hat dein Vater nichts gesagt, Alexander.
Heil Philipp.
Dein Vater meint es gut mit dir.
Wie ich mit ihm, ich liebe ihn. Aber er hütet seinen Ruhm eifersüchtig, während uns hier in Mieze Aristoteles von großen Wundern erzählt. Von Naturwissenschaften, Mathematik, Geschichte und Logik. Und vielleicht schreibt einer von uns einmal ein Buch und wird bekannt als Musterschüler des Aristoteles. Aristoteles, vergib mir.
Wofür? Du sprachst wie ein König. Ich wie ein Lehrer.
Auch du warst sehr erregt.
Als Kletos von dem Einfall in Persien erzählte, das gebe ich zu. Weil ich darin einen Hoffnungsschimmer sah, unser armes, zerrissenes Land wieder zu einen und den Kampf der Griechen untereinander zu beenden. Denn nur gemeinsam können sie unter Philipp ihre Sendung erfüllen. Persien zu erobern und zu zerstören.
Folgen die Griechen meinem Vater?
Ich weiß es so wenig wie er. Jahre des Mordens und Plünderns, des Brandschatzens und des tiefen Hasses vergessen die Menschen nicht leicht. Und das Echo des Rufes Philipp der Barbar ist noch nicht verhallt. Er kann erobern. Herrschen kann er nicht. Weißt du eigentlich, wie weit das persische Reich sich erstreckt?
Vom Nil zum Indus. Von Samarkand bis Babylon.
Und weiter noch. Und weißt du auch, wie viele Völker dort leben?
Oh ja. Kara, Armenier, Juden, Parther, Ägypter. Ich kenne auch ihre Gebräuche und ihre Götter.
Ja, es ist ein großes Reich. Persien ist ein Koloss. Wer es beherrschen will, muss groß sein, wie du es dereinst sein wirst. Darum rate ich dir immer zur Geduld.
Geduld.
Okay, wir stoppen hier. Also länger als 4 Minuten machen wir da nicht in dem Film. Aber Sie haben gesehen, also Aristoteles unterscheidet eben ganz anders als Platon. Also ich bin Lehrer und König. Also während Platon eher so die Vorstellung hatte, der Philosoph sollte möglichst dann auch König werden. Also zwischen den Sphären hat er eben diesen Unterschied nicht gesehen wie eben Aristoteles. Aristoteles, wie es in diesem Film auch kurz angesprochen wurde, war ein Universalwissenschaftler. Er hat in allen Wissenschaftsgebieten oder in vielen Wissenschaftsgebieten was geschrieben, in den Geisteswissenschaften über Ethik, Rhetorik, Poetik, in den Naturwissenschaften über Biologie, Physik und Mathematik und Logik und in den Sozialwissenschaften. Da kann man sagen, er ist einer der ersten Ökonomen und auf jeden Fall auch Politikwissenschaftler. Und für uns sind die Werke Politica, aus der Sie in Ausschnitte da lesen, dann die nikomachische Ethik und der Staat der Athener, praktisch die Verfassung der Athener, das ist so eine ganz kleine Schrift, die auch als Surkamp-Bändchen vorliegt. Es gibt zu den verschiedenen Hauptwerken so ein Lesebuch, das der Tübinger Philosoph Höffe herausgegeben hat, wo so die wichtigsten Werke in Kurzform dann so auch sehr selektiv dann dargestellt werden. Und es gibt natürlich auch in so mehrere E-Books, jetzt habe ich hier so eins dargestellt, in dem man den Aristoteles für ganz wenig Geld in seiner Gänze da dann lesen kann. Was Sie lesen, ist ein Auszug eben aus diesem Buch Politica. Und Und da beziehen sich die Auszüge hauptsächlich natürlich auf diesen Staatsbegriff und auf die unterschiedlichen Verfassungen, Staatsformen und so weiter. Und das, der Aufbau des Buches, er behandelt am Anfang eben die Staatsentstehung und hat eben dort seine anthropologische Theorie dann angebracht und kritisiert dann verschiedene bekannte Verfassungen, insbesondere auch den Idealstaat von Aristoteles, und bringt dann seine politischen Grundbegriffe ein, also was ist ein Bürger, was ist eine Verfassung, und dann eben die Staatsformenlehre, die er weiterentwickelt von Platon. Und er spricht auch den Verfassungswandel an, der aber nicht so systematisch betrieben wird, wie eben der Platon das gemacht hat. Das liegt eben auch daran, dass Aristoteles eben keinen deterministischen Zusammenhang des Übergangs von einer Staatsform zur anderen sieht, sondern eben die Komplexität erkennt, dass das nicht so kreisförmig dann läuft, wie das bei Platon eben aussieht. Und dann das letzte Kapitel, das ist natürlich so eine Art Erziehungskapitel, also wo gerade die Bedeutung der Erziehung der Staatsbürger eben in der Polis dann im Vordergrund steht. Ein kleiner Exkurs in die Erkenntnistheorie. Also wir haben ja den Platon als Idealisten dargestellt, also wo die Welt der Ideen im Prinzip der Ausgangspunkt von Erkenntnis ist. Und wie in diesem vatikanischen Bild verweist, wo Aristoteles auf die Erde verweist, entsteht bei ihm die Erkenntnis eben nicht in Ideen, die schon immer existieren, sondern eben aus einem Erkenntnisprozess, der Erfahrung sammelt über die empirische Natur. Also indem das Wissen zusammengetragen wird, zum Beispiel in unserem Fall über die verschiedenen existierenden Verfassungen im alten Griechenland, und daraus dann Schlüsse gezogen werden. Und er unterscheidet dann auch zwischen dem Normativen, also dass man sagt, wie etwas sein soll, und dem rein analytisch-empirischen, dass man einfach nur etwas beschreibt. Das sind ja sozusagen unterschiedliche Vorgehensweisen. Aber die kann man natürlich schon miteinander verbinden, dass man zum Beispiel einen Zustand beschreibt und feststellt, dass bestimmte Dinge nicht richtig laufen, und aus dieser Analyse dann die Schlussfolgerung zieht, an diesen und jenen Aspekten etwas zu ändern, um ein System in gewisser Weise wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also insofern ist natürlich normative Analyse und empirisch-deskriptive Analyse jetzt nicht vollkommen getrennt. Also eine normative Analyse sollte eigentlich auch basiert sein auf einer gesunden oder auf einer guten empirisch-analytischen Grundlage. Ganz wichtig ist auch, dass er den Unterschied zwischen Theorie und Praxis hervorgehoben hat, also zwischen der reinen Theorie sozusagen als Grundlagenwissenschaft und der Praxis als eine Wissenschaft, die sozusagen angewandt wird auf das richtige Handeln. Und die Anwendungsbereiche sind natürlich die Ethik, also dass man bestimmte Normen hat, wie das einzelne Individuum handeln soll, also Normen, an denen sich Individuen orientieren soll, oder in der Politik sozusagen Normen, wie sich an denen sich Herrscher orientieren, oder Ökonomen, die wirtschaftliche Entscheidungen fällen, also die dann, da ist natürlich auch eine normative Idee, dass man möglichst effizient sein soll und nicht Ressourcen verschwenden soll. Das ist eine normative Idee in der Ökonomie, die eben schon auf Aristoteles zurückgeht. Und dann unterscheidet er dann noch zwischen Praxis und Poesis. Also Poesis heißt herstellen. Ich hatte vorhin schon den Soziologen Niklas Luhmann erwähnt, der hat den Begriff Autopoesis eingeführt in die soziologische Theorie. Was könnte das heißen? Autopoesis. Wer von Ihnen hat das schon gelesen und verarbeitet? Also Auto heißt natürlich selbst, wie Autoregulierung. Und Poesis, Herstellung. Damit meint Niklas Luhmann sozusagen die Selbstherstellung der Gesellschaft, die Emergenz der Gesellschaft über eine Entwicklung. Also dass sich bestimmte Systeme selbst regieren, selbst organisieren und damit sozusagen mehr oder weniger stabil und im Gleichgewicht bleiben. Also das bezieht sich sozusagen auf diese Autopoesis. Auf dieser Folie wird der Staats- und Politikbegriff angesprochen. Der Aristoteles spricht ja von der Polis. Und die Polis ist natürlich die städtische staatliche Gemeinschaft. Es geht ja hauptsächlich um Stadtstaaten. Und Politik in ihr ist dann gemeinschaftliches Handeln mit dem Ziel des allgemeinen Glücks oder Gemeinwohl. Also das ist dann gleichzeitig auch mit eben normativen Ansprüchen verbunden, dass das eben nicht einfach nur eine Arbeitsteilung sein soll, sondern es soll dem Gemeinwohl dienen im Sinne allgemeinen Glücks. Und die Polis ist eine Wertegemeinschaft bezogen auf die Bürger als Subjekte dieser Wertgemeinschaft. Und das Ziel der Politik ist dann letztlich die Glückseligkeit und das gute Leben in dieser politischen Gemeinschaft. Den Staat denkt Aristoteles als einen komplexen, das heißt einen vielfältigen, kein homogenen, sondern einen vielfältig strukturierten, aber doch hierarchischen Aufbau. Es gibt einmal die Polis, das sind sozusagen die Stadt, die Bürger, die in ihren Rechten gleich sind, dann die Dorfgemeinschaften, die dann immer aus mehreren Haushalten bestehen und dann die Haushalte, die in sich selber dann hierarchisch strukturiert sind. Also die einzelnen Bereiche haben unterschiedliche Aufbauprinzipien. Unter den Bürgern herrscht Gleichheit und innerhalb der Dörfer und Haushalte eben Ungleichheit. Insbesondere natürlich zwischen Sklaven und Bürgern, aber auch Frauen und Kinder hatten natürlich nicht dieselben Rechte. Und man sieht natürlich bei Aristoteles wie auch bei Platon schon eine ähnliche funktionale Aufgliederung der Bevölkerung, in der unterschiedliche Typen von Berufen festgestellt werden. Also es gibt Bauern, Handwerker, Künstler, Handelsleute, dann Tagelöhner. Dann gibt es auch den Wehrstand, was man heute als das Militär bezeichnet, und Richter und Ratsherren und Staatsdiener und Beamten. Wie sieht Aristoteles die sogenannte Autopoesis, die Selbstherstellung des Staates, die Genese des Staates? Hier unterscheidet er sich ziemlich stark von Platon. Also bei Platon ist der Staat zu Beginn schon eher so eine Notgemeinschaft, also wo die Menschen sich dann einfach nur zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse zusammenschließen. Bei ihm ist der Staat im Prinzip in einer gewissen Weise kreationistisch, also so durch eine göttliche, natürliche Aufbau der Welt vorbestimmt. Und der Mensch ist wie er konstruiert ist, von Anfang an ein Zoon Politicum, ein politisches Herdentier, das sozusagen anthropologisch schon so konstituiert ist, dass es eben mit vielen Menschen eben zusammenleben will. Und der Staat ist dann, und wichtig ist natürlich auch, dass die Menschen eben sprachbegabte Wesen sind, also jetzt über die Tiere hinaus eben Sprache als Kommunikation zur Verfügung haben. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Band, um sozusagen der Vernunft da eine ganz große Bedeutung in dieser Gemeinschaft dann zuzuweisen. Und der Staat ist dann eben Teil der Ordnung in der gesamten Natur, also wie sie von den Göttern eben geschaffen wurde, und sorgt daher nicht nur für die materielle Existenz und beispielsweise Sicherung von Eigentumsrechten oder Beistand und Schutzbündnis oder einfach Bedingungen des Zusammenwohnens, wie man das bei Platon so ableiten kann, sondern da steckt dieser normative Anspruch dahinter. Es soll auch eine Gemeinschaft sein zum guten Leben, zum wahren glückseligen Leben. Eine Gemeinschaft, in der die Bürger sozusagen tugendhaft werden sollen in diesem gemeinschaftlichen Zusammenhang. Eine ganz wichtige Bedingung in dieser aristotelischen Sicht der Polis ist, dass wenn man den Anspruch hat, dass diese politische Gemeinschaft sich vollkommen eigenständig nach demokratischen Prinzipien selbst regieren soll, dann muss sie natürlich auch autonom sein und ökonomisch autark. Das heißt, nicht von fremden Ländern, von anderen Ländern abhängig sein. Nur dann kann man natürlich vollkommen eigenständig entscheiden. Und für ihn ist der Staat dann eben auch eine Gemeinschaft vollendeter Selbstgenügsamkeit, Autarkia heißt das auf Griechisch. Und die Bürger selber sollen auch in gewisser Weise autonom sein, indem sie frei von finanziellen Nöten sein sollten. Und sie sollten eine gute Erziehung genießen, damit sie gemeinwohlorientiert am politischen Leben partizipieren können. Und die verschiedenen gesetzlichen Institutionen, die in Verfassung niedergelegt sind, die sollen dann diese politische Gemeinschaft unterstützen und absichern. Und wichtig ist auch, um sozusagen dieses Gleichheitsprinzip der Bürger in der Polis durchzuhalten, ist, dass die Regierenden und Regierten sich abwechseln. Also dass es nicht eine Klasse gibt, die nur immer an der Regierung ist und die anderen immer regiert werden, sondern dass man nach 6 Monaten die Rolle wieder tauscht und dann kommt ein anderer dran und übernimmt die Regierung. Also diese konsekutive Ämterübernahme und der Tausch der Ämter ist eben eine wichtige Bedingung, um eben diese Gleichheit unter den Bürgern auch langfristig eben abzusichern. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Aristoteles eben auch einige ökonomische Schriften geschrieben hat und in diesem Buch Politica gibt es viele Passagen, also die sich auf Ökonomie beziehen, beispielsweise auf den Handel, und da sieht er den Handel ähnlich kritisch wie Platon. Also Platon sieht ja sozusagen auch im Handel eine Kraft, die beispielsweise den aus diesem ursprünglichen Staat ein aufgeschwemmten Staat produziert, also wo dann nur noch Genusssucht und so weiter herrscht. Und also solche Gedanken stecken bei Aristoteles eben auch drin. Er schreibt in Politica auch eine ganze Menge über das Eigentum und da grenzt er sich sehr stark ab von Platon. Also Platon ist ja sogar so weit gegangen, dass es für die Wächter eine Weiber- und Kinder, ein Weiber- und Kindergemeinschaftseigentum geben soll. Und da hat er sich natürlich vehement dagegen ausgesprochen, überhaupt gegen Gemeineigentum. Und er argumentiert so ähnlich wie dann 1500 Jahre später, also die ersten Politökonomen, die sagen, Eigentum ist ein ganz wichtiges, zum Beispiel der John Locke, auf den wir noch kommen werden, Eigentum ist ein ganz wichtiges Anreizsystem, weil man kümmert sich um seine eigenen Sachen viel intensiver als um Dinge, die allen gehören. Und wenn man sozusagen das besitzen kann und das sein Eigentum nennen kann, was man selber schafft, was man selber durch seine Arbeit herstellt, dann ist man viel stärker motiviert zu arbeiten, als wenn es sozusagen Gemeineigentum ist. Diese Ideen stecken schon eben in Aristoteles drin. Und Aristoteles unterscheidet dann auch zwischen verschiedenen Reichtums- und Vermögensformen, einmal die, welche durch Handel erworben sind. Die haben dann eben die Tendenz zur schrankenlosen Vermehrung und dienen eben nur zur Befriedigung von sinnlichen Genüssen und Luxusbedürfnissen, während das Vermögen, das in der Hauswirtschaft durch Arbeit produziert wurde, würde eben eher auf diese Grundbedürfnisse und Selbstgenügsamkeit gerichtet sein. Und da steckt schon die Idee der sogenannten Arbeitswerttheorie drin, die in der klassischen politischen Ökonomie dann beispielsweise von Adam Smith dann aufgenommen wurde, aber auch von David Ricardo und schließlich auch Karl Marx hat sich dieser Idee dann angeschlossen, dass praktisch Werte eigentlich nur durch Arbeit produziert werden. Kommen wir nochmal zurück zu der Autarkiefrage. Ich hatte Ihnen ja auch einen Ordner mit den Klausuren, die bisher so geschrieben wurden in dieser Vorlesung in Ilias hochgeladen. Wer von Ihnen hat die Klausuren schon mal angeguckt? Also ich würde Ihnen empfehlen, gucken Sie die Klausuren wirklich frühzeitig an. Da sehen Sie, wie hinterher sozusagen das Wissen und wie die Kompetenzen abgefragt werden. Und seit einiger Zeit sind wir ja angehalten, stärker kompetenzorientiert zu prüfen. Das heißt, Sie sollen in der Lage sein, das theoretisch erworbene Wissen auch in einem heutigen Kontext anzuwenden. Und da hatte ich in einer der letzten Klausuren, und das habe ich auch erst seit ein paar Jahren so eingeführt, eine Essay-Frage. Das heißt, Sie müssen ein Mini-Essay schreiben und auf einer Seite, einer DIN A4-Seite, so eine Art Frage beantworten. Und die Frage heißt, die griechische Polis wird gemeinhin als Urform der klassischen Demokratie betrachtet. In ihr wurden nach Aristoteles alle Dinge, die alle angehen, von allen Bürgern entschieden. Nach Aristoteles setzt eine ideale Polis aber Autarkie voraus. Diskutieren Sie diese Demokratie-Autarkie-Problematik im Kontext der aktuellen Debatten und Verhandlungen in der europäischen, griechischen Wirtschafts-, Finanz- und Währungspolitik. Also momentan kommt ja das Thema Griechenland wieder hoch. Das war ja im letzten Sommer so ganz hoch. Es wurde nur über Griechenland diskutiert. Und dann kam die Flüchtlingskrise und dann wurde nur noch über Flüchtlingskrise diskutiert und überhaupt nicht mehr über Griechenland. Und jetzt scheint, gibt es immer mehr Berichte in den Zeitungen, wo wieder sozusagen diese Verschuldungskrise und so weiter in Griechenland diskutiert wird. Wie beantwortet man diese Frage? Wer von Ihnen kann so ein paar Elemente nennen? Was wird da angesprochen? Um was geht es da momentan? Also was hier relevant ist? Also eine Bewertungsdimension ist, dass Sie in der Lage sein müssen, diesen Kontext, also warum ist diese Frage relevant in diesem Zusammenhang Wirtschaft, Finanz- und Währungspolitik? Wie kann man das irgendwie verbinden? Welche Logik der Verbindung existiert da. Wer von Ihnen kann da einen Hinweis geben? Und inwieweit, also bei uns demokratisch legitimiert oder von den Griechen? Ja, die Griechen haben ja damals eine Volksabstimmung gemacht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat das noch mitgekriegt? Ja. Also das ist schon sozusagen das Hauptargument. In der Tat kann man sozusagen die Dinge nur demokratisch verabschieden, wenn man auf niemand angewiesen ist. Aber man kann doch nicht, wenn man von den anderen Geld will, dann entscheiden, wir wollen das Geld gar nicht, aber dann im nächsten Zug trotzdem nochmal 45 Millionen oder Milliarden dann überwiesen bekommen. Also das kommt wirklich nicht gut zusammen. Da hat der Comedian Dieter Nuhr im Jahresrückblick was Interessantes dazu gesagt, und das trifft sozusagen diese Frage so richtig. Also der zählt eben auch zu meinen, die ich ganz gut finde. Hören Sie da mal zu.
In Griechenland insgesamt 317 Milliarden Schulden. Und da hatten die Griechen eine gute Idee. Wenn uns die Deutschen 278 Milliarden geben, sieht die Sache doch schon viel besser aus. Prinzipiell eine schlüssige Idee. Was allerdings im Ausland oft gar nicht bekannt ist, wir Deutsche kacken das Geld gar nicht. Wie der berühmte Dukatenesel im Märchen Tischlein deck dich. Aber der Grieche glaubt an solche Geschichten, an Märchen, Sagen, Mythen und so weiter. Das ist Teil der nationalen Identität. Und das ist natürlich eine traurige Entwicklung in Griechenland. Früher hatten sie das trojanische Pferd, heute müssen sie auf den Dukatenesel hoffen. Wobei für 278 Milliarden müssen selbst wir Deutsche schon mit dem ganzen Arm hinten in den Esel rein und noch ein bisschen zerren. Ne? Aber die Griechen sagen, 278 Milliarden, das ist doch für die Deutschen kein Problem. Die haben doch ein Finanzamt. Stimmt, das war eine gute Idee, das war eine sehr gute Idee von uns Deutschen, Steuern nicht nur zu erheben, sondern auch einzuziehen. Da muss man erst mal drauf kommen. Während die Griechen sich ja nicht nur durch Steuern finanzieren, sondern hauptsächlich oder fast ausschließlich durch Kredite, die den Nachteil haben, dass man sie zurückzahlen muss. Aber da hatten die Griechen eine weitere Riesenidee. Sie dachten sich, wir sind doch die Erfinder der Demokratie. Wir lassen abstimmen, ob wir das Geld zurückzahlen. Also jetzt nicht die Kreditgeber oder nur der Kreditnehmer. Das war eine lustige Idee, den Kreditnehmer demokratisch entscheiden zu lassen, ob er den Kredit zurückzahlt. Das kann man machen, natürlich. Bloß wird man da wahrscheinlich keinen neuen Kredit mehr kriegen. Und genau das wollten die Griechen ja. Neues Geld. Und das war in Griechenland schwer vermittelbar. Dass es kein neues Geld gibt, wenn man das alte nicht zurückbezahlen will. Beziehungsweise muss man natürlich auch wieder sagen an der Stelle, zurückzahlen. Das hätte ohnehin keiner mehr erwartet. Es ging ja nur noch darum, dass die Griechen so tun sollen. Als würden sie die Kredite wenigstens bedienen. Aber auch das wollten sie nicht. Große Abstimmung in Griechenland. Nein, machen wir nicht, keine Rückzahlung. Und bitte noch mehr Geld. Ne, muss man erst mal drauf kommen. Ne? Quasi in der Verhandlung zu sagen, wir machen das so, wir zahlen nicht zurück, dafür gebt ihr uns Geld. Und mit dieser, ja, Und mit dieser scheinbar genialen Verhandlungstaktik fuhren dann die Herren Tsipras und Varoufakis nach Brüssel. Und ihr Druckmittel war, und das fand ich, es tut mir leid, es geht um eine bittere Geschichte. Den Griechen geht es wirklich beschissen und die haben all mein Mitleid, was das angeht. Aber da wurde es absurd. Das Druckmittel von Tsipras und Varoufakis war, wenn ihr uns kein Geld gebt, dann nehmen wir auch keins. Was für ein Schachzug. Und die Finanzminister der EU guckten sich an und dann sagten die, das nehmen wir in Kauf. Varoufakis war so entsetzt, dass er in seinem Motorrad oder auf seinem Motorrad sofort in seine Villa zurückfuhr und beschloss, in Zukunft sein Leben als Redner zu fristen. Das ist ja schön. Politisch ist er tot. Aber auch da hat es andere schlimmer getroffen.
Gut. Also solche Fragen, jetzt wie diese Autarkie- und Demokratiefrage, die ja jetzt von wirklich beantwortet wurde, die solche Fragen kommen dann in den Klausuren dann auch dran. Also dass Sie praktisch auf einer Seite dann ein gegenwärtiges Problem im Kontext unserer Theoriebegriffe und Theoretiker und so weiter behandeln. Kommen wir jetzt zu den Staatsformen. Also hier, dieser Teil ist eben ein ganz bekannter Teil des politischen Beitrags von Aristoteles zur Staats- und Demokratietheorie. Wie bereits schon mehrmals erwähnt, hat Aristoteles im Prinzip die platonische Typologie, die wir letztes Mal schon gesehen haben, nur erweitert und systematisiert. Auch bei ihm ist Demokratie eine Staatsform mit schlechter Qualität. Er systematisiert ja auch die gute Form von Volksherrschaft und gibt dieser den spezifischen Namen Polity. Also es gibt eben auch hier dieses Sechserschema, also wo praktisch die guten Herrschaftsformen, Monarchie, wenn einer herrscht, Aristokratie, wenn wenige herrschen und Politik, wenn viele herrschen, existiert. Und eben schlechte Staatsformen sind die Tyrannis bei einem, die Oligarchie bei wenigen und die Demokratie bei vielen Herrschenden. Die Politik ist eine Mischverfassung, die Extreme vermeidet. Also das ist sozusagen eine Herrschaft von vielen, in der aber bestimmte Bedingungen vorherrschen, dass es nicht zu diesen Extremen kommt, also wo beispielsweise schrankenlose Freiheit von den Bürgern in Anspruch genommen wird und so weiter, sondern diese Extreme vermieden werden. Und für Aristoteles, und das ist auch eine Eigenheit seiner Theorie, spielen soziale Bedingungen, Sozialstrukturen in der Erklärung beispielsweise von Stabilität eine große Rolle. Und für ihn ist eben sehr wichtig, dass es in Bezug auf Einkommensverteilung, Vermögensverteilung, eben die Gesellschaft jetzt nicht so ungleich ist, dass es beispielsweise ganz viele Arme gibt und nur ganz wenige Reiche, sondern es einen Mittelstand gibt, der mit Vermögen ausgestattet ist und eher sozusagen zwischen den Extremen auf das Gemeinwohl dann auch ausgerichtet ist. Und er sagt, es sei das größte Glück, wenn die Bürger eines Staates ein mittleres und ausreichendes Vermögen hätten. Bei extremer wirtschaftlicher Ungleichheit entsteht nach Aristoteles entweder extremste Demokratie oder reine, ungemischte Oligarchie oder dann nach dem Regimewechsel dann sogar Tyrannei. Und er glaubt, dass man sozusagen diese Staatsform schaffen kann durch eine Kombination von Merkmalen der anderen Staatsform, die uns, also wenn man unvoreingenommen ist, zunächst mal inkompatibel erscheinen. Er sagt, die Politik ist eine Mischung aus Oligarchie und Demokratie. Und da stutzen wir doch. Also das ist ja im Prinzip eine Mischung von zwei schlechten Staatsformen. Also Demokratie ist ja für ihn die schlechte Form von der Volksherrschaft und die Oligarchie die schlechte Form der Herrschaft der wenigen. Und das soll jetzt sozusagen gerade als Kombination, als Mischverfassung dann was Gutes geben. Also das verwundert einen schon etwas. Aber wenn man dann ins Detail geht, wie er sich die Kombination von verschiedenen Regelungen vorstellt, dann wird es eigentlich ganz einsichtig. Also er sieht so verschiedene Regeln da am Wirken, zum Beispiel eine Regel, wie werden die Ämter verteilt? Geht es darum, wer am meisten weiß? Das wäre die Platons Meritokratie, also der Klügste kriegt die Ämter. Oder werden die Ämter nach Los verteilt? Das wäre reine Demokratie, also wo jeder absolut gleich betrachtet wird. Oder Zensus als Regel, das heißt, darf man bestimmte Ämter nur dann übernehmen, wenn man ein bestimmtes Vermögen hat, also oder wenn das Vermögen eine bestimmte Schwelle überschreitet. Dass man sagt, diejenigen, die überhaupt kein Vermögen haben, die dürfen gar nicht an Ämter rankommen. Und indem man sozusagen die Staatsämter dann durch Wahl und nicht durch Los dann vergibt, hat man das oligarchische Prinzip. Und man könnte auch sagen, das wäre dann autokratisch, also wenn man das Vermögen noch nicht mit einbezieht. Aber wenn man dann sagt, okay, wir wählen die und verteilen bestimmt die nicht durch Los. Und gleichzeitig darf nicht jeder Ämter übernehmen, sondern es muss ein bestimmtes Vermögen existieren, damit ein Bürger überhaupt sozusagen frei ist, autonom ist, um an den politischen Geschäften teilnehmen zu können. Dann wird das schon einsichtig, also dass da Oligarchie und Demokratie dann kombiniert wird. In diesem Einführungsbuch von Münkler und Straßenberger wird das in dieser Grafik dann so dargestellt, wie die Politik als eine Mischverfassung sowohl eine gemäßigte Herrschaft von Armen als auch von Reichen darstellt. Und das ist im Prinzip ja auch bei Aristoteles ein durchgehender Zug, dass er eher immer, dass er Extreme vermeiden will und den Mittelweg eben gehen möchte. Es gibt noch ein anderes Lehrbuch für politische Theorie, das von Frank Fetsch geschrieben wurde, Theoretiker der Politik von Platon bis Habermas. Und der hat so ein paar Stabilitätsbedingungen aufgelistet, die bei Aristoteles in seinem Politikbuch so etwas unsystematisch verteilt hier und dort auftauchen. Und die hat er zusammengetragen. So seien eben die Ämter nach diesem konsekutiven Rollentausch dann zu vergeben, also nicht dauerhaft zu besetzen, sondern nach 6 Monaten soll ein neuer Amtsinhaber dann nachfolgen. Dann muss man der Öffentlichkeit gegenüber, wir sagen das heute mit dem Neudeutsch, accountable sein, also Accountability, rechenschaftspflichtig sein. Und die Öffentlichkeit muss dann auch über Gefahren unterrichtet werden. Und Streitigkeit der Angesehenen sein auf gesetzlichem Wege zu verhüten. Das Zensussystem sei nach dem Wohlstand zu verändern. Also die Wirtschaft entwickelt sich ja weiter. Einkommensverhältnisse verändern sich. Und wenn man sozusagen eine bestimmte Einteilung von Bürgern in bestimmte Vermögenslasten mal gemacht hat, dann kann man das nicht ewig so gleich lassen, sondern muss das ständig anpassen sozusagen an die Wirtschaftsentwicklung. So ist es ja bei uns. Also wir müssen jährliche Steuererklärung abgeben. Das entspricht sozusagen dieser Vorstellung, dass Wirtschaft ein dynamischer Prozess ist. Also natürlich entwickeln sich für viele Menschen die Einkommensverhältnisse nicht so sprunghaft, aber bei anderen, bei Unternehmern kann das manchmal sehr volatil sein, dass sozusagen das Einkommen im nächsten Jahr dann eben beispielsweise stark einbricht. Und niemand soll ein großes Übergewicht an Macht erlangen, das ist selbsterklärend. Und dann sollen natürlich die Asozialen, die unteren Schichten staatlich kontrolliert werden. Und die Geschäfte und Ämter sollen unter entgegengesetzten Klassen verteilt werden, also um sozusagen möglichst breite Partizipation der Bürgerschaft, die ja selbst in Klassen da aufgeteilt ist, dann zu beteiligen, um dadurch schon die Konflikte etwas zu minimieren. Und ganz wichtig, die Behörden, die Ämter sollen aus ihrer Stellung keinen Gewinn ziehen. Also schon damals gab es auch oder konnte man beobachten, dass Amtsinhaber ihre Ämter verkauft haben oder verkaufen wollen. Ne? Oder sich haben bestechen lassen, um bestimmte Entscheidungen in einer bestimmten Weise zu fällen. Und das ist natürlich, dass man aus seiner Stellung einen bestimmten Gewinn zieht. Und dann sagt er noch, dass der Besitz der Reichen nicht aufgeteilt werden soll. Der Besitz der Reichen soll ein Gegengewicht eben zur Herrschaft der Armen dann darstellen. Für uns Verwaltungswissenschaftler ist interessant, dass man in diesem Politikbuch auch einige Stellen findet, wo Aristoteles die damalige Verwaltung beschreibt. Und dort spricht er eben dann auch an, welche Aufgaben der damalige Staat denn überhaupt hatte, also die sogenannten Staatsaufgaben oder Staatsfunktionen werden hier angesprochen. Also da hat er Aufgaben, die alle angehen, wie Verteidigung, öffentliche Gebäude, Justiz, Finanzen und so weiter. Und dann aber auch Aufgaben, die nur einen Teil der Bürger betreffen, wie zum Beispiel Frauenaufseher, Kinderaufseher. Und dann noch eben wirtschaftliche Aufgaben, Getreidebesser und Marktaufseher. Aber bei ihm findet man natürlich noch keine elaborierte Diskussion, die es dann 2000 Jahre später gibt, welche Aufgaben der Staat übernehmen soll, normativ, und von welchen er sich enthalten soll. Also das ist dann in diesen griechischen Staaten häufig einfach historisch zufällig, welche Aufgaben dann staatliche Aufgaben waren und welche dann rein privat oder von den Haushalten oder von Clubs dann übernommen wurden. Dann sagt er noch was Interessantes, dass eben die Zahl und Spezialisierung in dieser Aufgabenverteilung auch von der, natürlich von der Größe des Staates abhängig. Und sagt dann auch und übernimmt im Prinzip die Kritik von Platon an der Vielgeschäftigkeit. Also Platon hatte ja die Vorstellung, dass jeder eben nur eine Aufgabe am besten macht und er soll sich dann auf die konzentrieren und soll nicht viele Dinge sozusagen gleichzeitig machen. Und diese Abwertung der Vielgeschäftigkeit sieht man eben auch bei Platon. Er sagt, jede Arbeit wird besser gelöst, wenn die Verwaltungsaufgabe nur eine Sache betrifft. Also da wendet man sozusagen die Vielgeschäftigkeits- und Spezialistkritik und den Lob der Spezialisierung eben an auch Verwaltungsaufgaben. Und er sieht natürlich die Ämter auch sehr stark bedingt und abhängig von der Staatsform und sagt beispielsweise, die Entscheidung soll natürlich in der demokratischen Öffentlichkeit in diesen Versammlungen fallen. Wenn aber die Entscheidung sozusagen schon von Vorberatern, also wie das auch heute so geschieht, also dass es Beratungsgremien gibt für die Herrschenden, wenn da dort schon die Entscheidungen fallen oder in kleineren Ratszirkeln, dann ist das undemokratisch. Und die Professionalisierung der Verwaltungstätigkeit ist für ihn problematisch, weil für ihn ja die Bürger alle gleich sind. So, indem jemand das Bürgerrecht hat, ist er eben gleich und darin unterscheidet sich er eben sehr stark von Platon, der da sehr, sehr stark eben nur die Wissenden gerne an den zentralen Positionen der Macht haben möchte. Kommen wir noch näher zu dieser Abgrenzung von und zu dem Vergleich zwischen Platon und Aristoteles. Und da muss man natürlich sagen, da gibt es in der Forschung über beide Philosophen konkurrierende Interpretationen. Es gibt ganz verschiedene Auffassungen über diese Theoretiker. Da gibt es eben so oder sagen wir so, es gibt einige wichtige Dimensionen, auf die man sich schon geeinigt hat. Also die auf dieser Ebene unterscheiden sich die beiden schon sehr signifikant. Also Platon ist für viele kein richtiger Politiktheoretiker, sondern eher ein politischer Philosoph, sozusagen jemand, der sozusagen eher zur Philosophie zählt und weniger zu einer Politikwissenschaft, die den Gegenstand Politik eben empirisch erforscht. Und da gibt es eben immer wieder Hinweise, auch in diesem Einführungsbuch, dass man eigentlich den Platon noch nicht als ersten Politikwissenschaftler bezeichnen könne. Erst diese Bezeichnung könnte man eigentlich nur dem Aristoteles zuschreiben. Dann ist der Platon eher Utopist, also er hat mit seinem Idealstaat eine der ersten Utopien geschaffen, wie man sozusagen Gesellschaften durch radikale Transformation einer Gesellschaft nach seinen Idealstaatsprinzipien dann von Philosophen regieren lassen kann, während der Aristoteles eher ein Realist ist. Auf der anderen Seite, und da gibt es eben unterschiedliche Interpretationen, sagen manche, der Aristoteles ist mit seiner Tugendlehre normativer als der Platon, der schon sehr präzise auch die schlechten Eigenschaften und so weiter der Menschen beschreibt und da er ansetzen will mit seinem Idealstaat als Erziehungsanstalt. Dann auf dieser erkenntnistheoretischen Ebene, der Platon ist in der Tat Idealist, also das wird keiner bestreiten, und Aristoteles eher Materialist, also für ihn sind materielle Prozesse und die Erkenntnis setzt ein Materium erstmal an und schöpft nicht aus den Ideen. Und bei der Frage Normativist und Empiriker, also Aristoteles ist eigentlich beides. Man kann jetzt nicht sagen, dass der Platon mit seiner normativen Idee des Idealstaats ein rein normativer Theoretiker ist. Meines Erachtens hat er auch sehr realistische Beschreibungen, aber jetzt nicht so explizit, dass er genau angibt, welchen Stadtstaat, welche Verfassung er genau beschreibt. Man kann das eher so durch symptomatische Lektüre feststellen, dass man implizit eben, dass man versucht herauszukriegen, welche Verfassung er implizit da erforscht. Also meines Erachtens ist es schwierig, die beiden in diese unterschiedlichen Kisten da einzuordnen. Dann betonen Münkler und Straßenberger, dass Platon sozusagen das Wissen ins Zentrum seiner Analyse stellt und auch einer Theorie der Herrschaft, während Aristoteles eben die politische Praxis ins Zentrum stellt. Und ich denke, da sind die meisten eben schon einig darüber, dass das stimmt schon so. Also bei Platon kommt es hauptsächlich auf das Wissen an und in extremer Weise möchte er sozusagen die Politik verwissenschaftlichen und die Politik in Wissenschaft auflösen. Während Aristoteles sieht, dass das nicht möglich ist. Und er setzt eben an der Analyse von verschiedenen politischen Praktiken. In Bezug auf die Staatsform kann man Aristoteles als ein Weiterentwickler von Platon betrachten. Also er hat diese Typologie übernommen von ihm und dann weiterentwickelt, partiell. Dann betonen beide natürlich Tugenden und Gemeinwohlorientierung, aber Aristoteles ist natürlich mit seinem Buch über die Ethik natürlich schon viel differenzierter, wie er sozusagen die verschiedenen Tugenden in der Politik dann klassifiziert. Und also bei ihm geht es ja wirklich darum, dass die Vermittlung von Tugenden ein Erziehungsziel in der Polis ist, um glückliches Leben letztlich zu ermöglichen. Und der letzte Punkt dann ist nochmal die Frage, kann man wirklich dahinter stehen, dass zu sagen, Aristoteles ist erster Politikwissenschaftler, während Platon das noch nicht ist? Also wenn man jetzt das Kriterium nimmt, dass jemand die Politik als eigenständigen Bereich begreift, der nach eigenständiger Logik funktioniert, dann grenzt sich hier natürlich Aristoteles sehr stark von Platon ab und hat sozusagen seinen eigenen Gegenstandsbereich der Analyse der Politik als Politikwissenschaft. Auf dieser Analyse des Verfassungsvergleichs und der politischen Verfassung gibt es auch sozusagen Übereinstimmung zwischen Aristoteles, aber auch Unterscheidungen. Aristoteles hat ja über 150 Verfassungsanalysen gemacht. Das weiß die Forschung, obwohl nur eine erhalten geblieben ist. Und das ist eben die Analyse der athenischen Verfassung. Und beide stimmen darüber ein, dass Freiheit ein wichtiges Merkmal der Demokratie ist. Aber für Aristoteles ist sozusagen dieser Verfassungskreislauf nicht so deterministisch, also dass sozusagen aus der Demokratie immer notwendigerweise dann Tyrannis folgt. Für ihn ist ganz wichtig, und das unterscheidet ihn von Platon, dass eben soziale Strukturen und soziale Konflikte eben eine ganz große Bedeutung haben für die Stabilität von Herrschaftsformen. Und das Herrschaftswissen, das für Platon so zentral ist, ist eben nicht so wichtig. Und im Unterschied zu Platon nimmt Aristoteles ganz explizit Bezug auf historische Verfassung. Neben Athen, was er im Detail analysiert hat, auch Lakonien, Sparta, Kreta, Karthago. Also wenn Sie das Buch durchgehen, finden Sie eben ganz viele Erwähnungen von diesen griechischen Einzelstaaten, die es damals gegeben hat. Und die waren sozusagen auf dem Radar von Aristoteles in seiner empirischen Analyse. Während Platon in dieser Dialogstruktur Bezüge auf real existierenden Verfassungen eben nur implizit gemacht hat. Also was man dann so erst durch Forschung rauskriegen muss, dass Platon eben mit dieser und jener Verfassung eben beispielsweise die spartanische Verfassung eben gemeint hat. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass eben bei Aristoteles eben dann schon verschiedene Arten politischen Wandels unterschieden werden, also Reform und Revolution beispielsweise. So, am Ende der Vorlesung möchte ich immer dann auch nochmal zeigen, wie das Wissen beispielsweise in solchen Klausuren abgefragt wird. Also, das können wir dann gemeinsam machen. Das ist dann so eine Art auch Vertiefung, was wir in der alten Vorlesung nicht in der Weise machen konnten. Also, es gab damals eine Klausurfrage in den letzten Jahren zu Aristoteles, die lautete wie folgt. Aristoteles gründet seine Vorstellung des bestmöglichen Staates auf Beobachtung und Erfahrung. Nennen Sie die beiden Kriterien, nach denen er verschiedene existierende Staatsformen kategorisiert. Er hat ja praktisch zwei Dimensionen dieser Kategorisierung, dass er dann zu einer Sechser-Typologie kommt. Bitte? Und wie kann man das besser, also der zweite Aspekt, wie kann man das noch präziser bezeichnen und nicht einfach nur wer regiert, sondern ja, die Zahl der Herrscher. Ja. Also einmal sozusagen die Qualität der Herrschaft, ob es gut oder schlecht ist oder gemeinwohlorientiert ist oder partikular oder eigennützig ist, oder ob es eine kleine Zahl von Herrschern gibt oder eine große oder eine mittlere. Also da würde man schon einen Punkt dafür kriegen, wenn man jetzt die beiden Dimensionen präzise dann formuliert. Und dann soll man noch weiter beschreiben, Sie, was nach dieser Kategorisierung gute bzw. entartete Verfassung ausmacht. Das haben wir eigentlich schon jetzt angesprochen, also mit dieser Gemeinwohl-Eigennutz. Und dann, welche Staatsform ist nach Aristoteles die bestmögliche? Also es ist natürlich jetzt am Ende dieser Vorlesung Super leicht, das zu beantworten. Problem ist nur, hat man es vergessen nach 10 Vorlesungen? Ja? Und was zeichnet jetzt die Politik aus? Das wäre dann... Genau. Und wenn noch ein bisschen weiter, nur Mischung, was wird da genau gemischt? Nach Los, ja. Ja. Und ob das Vermögen eine Rolle spielt, als Zensuswahlrecht in gewisser Weise oder eben nicht, ja. Also, ich habe so eine Musterantwort da drin, die lesen Sie sich einfach dann zu Hause. Dann kommen wir jetzt zur Kritik und Würdigung noch und dann haben wir die heutige Vorlesung geschafft. Ja. Also, wenn man jetzt den Aristoteles zusammenfassen möchte. Welche wichtigen Beiträge hat er denn so geleistet zur Wissenschaft von Politik und Gesellschaft? Also am meisten bekannt ist natürlich diese vergleichende empirische Methode, also wo er aus der Erfahrung über verschiedene Verfassungsformen dann aus diesem großen Überblick dann eben diese Typologie dann erhärtet, die er aber eben auch schon von Platon übernommen hat. Also er ist sozusagen ein vergleichender empirischer Wissenschaftler, Begründer der vergleichenden Politikwissenschaft. Also wir haben ja hier eine Vorlesung Analyse und Vergleich politischer Systeme. Das betrifft diesen Teil. Ja. Dann Typologie von Staats- und Verfassungsform, dieses Sechser-Schema. Dann Betonung der sozialen Verhältnisse für politische Stabilität. Also dass er eben sagt, es darf nicht zu viele Arme geben und zu wenige ganz Reiche, sondern das Vermögen muss jetzt nicht komplett gleich verteilt sein wie bei Platon, sondern es darf halt nicht so extrem sein. Aber es ist schon ganz gut, wenn es Reiche gibt, die sind ein Stabilitätsfaktor. Also wenn es die gar nicht geben würde, dann würde nur sozusagen diese Herrschaft des Pöbels, der Armen dann existieren. Und er, ein weiterer wichtiger Punkt, er zielt immer so auf die Mitte, auf den Kompromiss und Mittelweg, und ist sozusagen an pragmatischen Lösungen interessiert. Und wenn man dann natürlich in seinem Buch dann von der Weiberzucht und so weiter, von den Sklaven und von den Barbaren liest, dann muss man natürlich sagen, klar, er war ein Gefangener seiner Zeit. Er lebte vor 2400 Jahren und war in der Denke damals gefangen seiner Zeit. Aber trotzdem können wir aus seinen Schriften doch etwas lernen. Auch die Vorstellung, dass eine natürliche Ungleichheit der Menschen gegeben ist, also dieser Vorstellung können wir uns heute natürlich nicht mehr anschließen. Und auch nicht mehr, dass der Staat von Natur aus gegeben ist. Dann müssten wir alle Kreationisten sein, also dass wir sagen, es gibt eine höhere Intelligenz, die hat den Staat sozusagen als Blaupause geschaffen, aber wir haben gelernt, dass Staatsgenese und Staatswachstum, Staatsentwicklung, Staatsstabilität ein schwieriger Prozess ist und es gibt viele Länder auf der Welt, wo Staaten zerfallen, zusammenbrechen. Wird ja von sogenannten Failing States gesprochen. Also insofern ist der Staat natürlich nicht einfach eine göttliche Einrichtung, sondern setzt bestimmte Stabilitätsvoraussetzungen voraus. Ja. Dann sieht er eben den Staat als Positivum. Er ist nicht nur Lebensgemeinschaft, sondern eine Einrichtung, die auf Glückseligkeit und Tugendhaftigkeit gerichtet ist. Das würde heute auch nicht mehr ankommen, wenn wir das so unterrichten würden in der Politikwissenschaft. Das entspricht sozusagen auch dieser platonischen Tugendlehre, die Aristoteles da weitergeführt hat. Also er hat insgesamt einen immensen Einfluss gehabt auf die Wissenschaft und Philosophie, insbesondere auf die Logik, auf die Mathematik der Logik. Und Hegel schreibt, Aristoteles ist eins der reichsten und tiefsten wissenschaftlichen Genies gewesen, die je erschienen sind. Damit will ich heute aufhören und danke für die Aufmerksamkeit.